Wenn ihr das Stichwort Hochbegabte hört, denkt ihr dann auch sofort an die Quizprofis aus dem Fernsehen oder dieses Rechenwunder, das eine mehrstellige Millionenzahl innerhalb von Sekunden durch eine fünfstellige Zahl dividiert? Oder fällt euch da vielleicht die Schnelldenkerin aus dem Nachbarbüro ein, die ihr schon immer als etwas merkwürdig wahrgenommen habt? Oder kennt ihr das womöglich bei euch selbst? In vielen Meetings passiert das euch immer wieder. Ihr habt fast sofort das Problem, haut die Lösung raus und ja, keiner beachtet euch. Und ewige Diskussion später sagt irgendjemand in der Runde, er hätte die Lösung gefunden und das ist dann exakt das, was ihr schon vor Stunden vorgeschlagen habt. Der oder die andere wird gefeiert und ihr hockt da und seid bald wieder gefrustet. Womöglich gehört ihr dann auch zu den circa 2% der Hochbegabten in Deutschland. Was bedeutet dieses Wissen aber für euch selbst und was bedeutet es auch für Unternehmen, hochbegabte Mitarbeiterinnen zu haben oder womöglich ein oder eine hochbegabte Chef oder Chefin? Und darüber wollen wir heute mal sprechen.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Damit ein Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Jürgen Schöntauf von Sinnstifter Kultur und ich bin euer Gastgeber bei Gewinn mit Sinn. Ich freue mich, heute Alexandra Beranas, meinen Gast, begrüßen zu dürfen. Sie ist selbstständige Ärztin und sie ist dazu eine Expertin für Hochbegabung. Hallo Sascha.
Hallo, ich grüße dich.
Wir kennen uns ja schon und genau. Schön, dass du dann heute hier bei mir bist, bei Gewinn mit Sinn und wir mal über dieses ja spannende, aber auch ungewöhnliche Thema miteinander sprechen.
Ich freue mich sehr.
Dann steigen wir doch direkt ein, Sascha. Hochbegabte ArbeitnehmerInnen im Unternehmen, eher Fluch oder Segen? Ist das ein volkswirtschaftliches Potenzial oder eher Stress unter den Mitarbeitenden?
Ich würde sagen, es kommt darauf an, was man draus macht. Also das kann sowohl das eine als auch das andere sein. Wenn man sich ein bisschen mit Hochbegabung beschäftigt und dann ein bisschen damit auskennt und die hochbegabten Mitarbeitenden sehen kann und dann dafür sorgt, dass sie den passenden Arbeitsplatz haben, also wo sie halt wirklich auch gut ausgelastet sind und nicht gelangweilt sind oder und zu wenig Arbeit haben, kann das ein extremer Gewinn sein für Unternehmen und auch für das Betriebsklima. Ja.
Ja, dann wollen wir uns das heute mal angucken, damit vielleicht der eine oder andere nach diesem Podcast heute schlauer ist. Also mal ganz banal gefragt, was gibt es denn so für Anzeichen, an denen man Hochbegabung erkennen kann? Lass mal die Katze aus dem Sack, du gehörst ja auch mit dazu, sonst würden wir jetzt ja hier gar nicht sitzen. Das ist,
ja,
finde ich natürlich,
stimmt.
Genau, das ist, also du hast so diesen 2%. Und woran erkennt man das denn jetzt? Das berühmte Kopfrechnen, was ich gerade in der Einleitung gesagt habe, ist es ja nicht alleine. Und wie war es vielleicht bei dir? Vielleicht kannst du das anhand deiner eigenen Geschichte so ein bisschen schildern.
Also ich oute mich jetzt mal als absolut untalentiert im Kopfrechnen. Das kann ich überhaupt nicht.
Da sind wir schon auch, 2, dann bin ich auch hochbegabt.
Ja, also ich manchmal brauche ich auch die Finger noch zum Rechnen. Ja. Also das liegt sicherlich daran, dass ich es einfach sehr, sehr selten auch machen muss. Und was man nicht häufig übt, das ja, verlernt das Gehirn so ein bisschen. Dann sind, ja, sind die Wege nicht so geübt oder so ausgetreten und flutschen nicht so gut. Ja, also Kopfrechnen ist es nicht unbedingt. Es ist, woran fallen die auf? Also schnelles Reden könnte ein Hinweis sein, dass das dadurch auffällt, muss aber nicht. Also es kann auch immer auch das Gegenteil sein. Auch langsames Reden könnte ein Hinweis sein, weil die Menschen dann ganz präzise darüber nachdenken, welches Wort jetzt das passende ist. Und dadurch ist natürlich die Redegeschwindigkeit etwas reduziert. Dass die hochbegabten Mitarbeitenden nicht so gerne so zu solchen Social Events gehen, das könnte mal sein. Also die können alle Smalltalk und so Socializing, aber es ist sehr anstrengend für die hochbegabten Menschen. Und deswegen gucken sie, dass sie das wohl dosiert machen. Also wenn die schon einen super anstrengenden Tag hatten, wo sie sehr sich anpassen mussten, also zum Beispiel mit der Redegeschwindigkeit drosseln mussten, weil sie immer gesagt bekommen, hey, red doch nicht so schnell, dann ist das natürlich eine ziemliche Anstrengung. Und wenn dann noch irgendwie abends die Weihnachtsfeier oder irgendwie das Kaffeekränzchen an der Kaffeemaschine oder so noch dazukommt, dann ist es halt wirklich sehr kräftezehrend. Und dann versuchen sie halt mit ihren Energien gut zu haushalten und sagen dann, also nach dem anstrengenden Meeting muss ich jetzt nicht noch gerade den Plausch an der Kaffeemaschine haben und ziehen sich dann eher zurück. Und das kann natürlich immer mal ein bisschen als seltsam oder ungesellig wahrgenommen werden. Und ja, auch das, was du beschrieben hast, dieses schnell Lösungen finden und raushauen, während die anderen noch gar nicht genug das Problem betrachtet haben und noch gar nicht die Chance hatten, sich überhaupt auf den Lösungsweg zu begeben. Das können auch solche Merkmale sein. Auch wenn man so die Mitarbeitenden oder die Kollegen ein bisschen besser kennt und vielleicht weiß, ne, der hat verschiedene Hobbys oder die hat ganz viele unterschiedliche Hobbys gleichzeitig oder alle 3 Monate, halbes Jahr immer wieder ein neues Hobby. Auch sowas könnten Hinweise sein. Das ist alles kein Beweis, aber es sind so kleine Hinweise. Und wenn die sich häufen, dann, ja, geht es mir so, dass ich dann immer mal aktiv auch nachfrage. Ne? So gibt es ja noch die anderen Hinweise, die man noch so rauskitzeln kann.
Würde ich ja so aus meiner Sicht sagen, ja, wenn jemand hochbegabt ist, dann ist er doch bestimmt super erfolgreich im Job oder gründet ständig irgendein Startup, was dann so durch die Decke geht und kommt eben womöglich so ganz easy durchs Leben, weil man ist ja ziemlich schlau. Aber ich glaube, in Wirklichkeit ist das viel komplexer, habe ich jetzt schon ein bisschen den Eindruck gewonnen.
Ja, Hochbegabung ist schon ziemlich komplex. Das, so wie die Medien das darstellen, dass das immer die Überflieger sind und alles gut gelingt, so ist es definitiv nicht. Es hängt schon auch sehr davon ab, ob die Menschen von ihrer Hochbegabung wissen. Das ist oft ein Gamechanger. Also wenn sie in einem Umfeld groß werden, wo sie nicht so sehr auf andere hochbegabte Menschen treffen, also gerade auch im Kindesalter, oder schon von klein auf dazu gezwungen sind, die Hochbegabung zu verstecken, weil sonst vielleicht sie in der Schule anecken oder sogar im Elternhaus ja Sanktionen erwarten müssen, wenn sie so sind, wie sie sind, dann sind sie so getarnt unterwegs und sind sehr in der Anpassung. Und das kann natürlich wirklich dazu führen, dass sie ihr Potenzial nicht abrufen können und dass sie dann nicht so geschmeidig durchs Leben kommen. Die du eben erwähnt hast, ne, die ständig irgendein neues Startup gründen, die gibt's natürlich auch, gar keine Frage. Es hängt immer davon ab, wie ist man sozialisiert worden, was hat man für eine Haltung zu seinem Potenzial, wie ist das gewünscht gewesen, das in dem aktuellen Umfeld gewünscht. Wird das freudig begrüßt, wenn jemand Ideen hat, oder möchte man lieber an dem alten Vorgehen festhalten? Und dann sind natürlich hochbegabte Menschen, die Strategien, alte Strategien hinterfragen und neue Strategien präsentieren, nicht so gerne gesehen.
Das kann dann ja ganz schnell dazu führen, dass jemand, der hochbegabt ist, aber das womöglich auch nicht weiß oder vielleicht selbst wenn er es weiß, auch ganz schnell zum Mobbingopfer wird. Das, glaube ich, gibt es in Schulen ganz häufig. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dann in Unternehmen auch so passiert, dass dann der Kollege oder die Kollegin als so merkwürdig angesehen wird. Und wie du sagst, sie machen kein Socializing oder nicht so gerne, halten sich da ein bisschen raus, sind aber auf der anderen Seite immer ganz schnell mit irgendeiner Idee da. Und dass das dann ja auf andere, die sich jetzt nicht damit auskennen, merkwürdig wird. Und dann wird so jemand oft als Außenseiter gesehen. Das ist ja wahrscheinlich dann ein Riesenproblem und da gehen dann ja auch Potenziale verloren, schätze ich mal, ne?
Ja, absolut. Also dieses Außenseitertum, was ja dann auch zum Mobbing führen kann, das hinterlässt Schäden und nicht nur beim Menschen, den das betrifft, sondern tatsächlich auch in unserer Wirtschaft hinterlässt das Schäden. Wenn die Menschen dann längere Zeit ausfallen oder gar wirklich ernsthaft erkranken, sodass sie vielleicht gar nicht mehr zurückkehren können in das Berufsleben, haben wir natürlich massive finanzielle Schäden. Und das individuelle Leid ist natürlich auch da und ist auch schwierig zu therapieren, dann weil, also per se eigentlich nicht, wenn man mal über die Hochbegabung Bescheid weiß, kann man das ganz gut mit den Menschen dann arbeiten. Aber die meisten Psychotherapeutinnen und Therapeuten wissen nicht über Hochbegabung Bescheid. Also sie können es zum einen nicht gut erkennen, wenn es nicht so offensichtlich ist. Und sie können es dann auch nicht therapieren, weil die gängigen Standardtherapieverfahren nicht greifen. Insofern hat es natürlich wirklich schon sehr gravierende Auswirkungen.
Jetzt sagst du gerade Hochbegabung therapieren. Das hört sich so ein bisschen an, oh, das muss man heilen. Aber das ist es ja nicht.
Nein, auf gar
Damit
keinen
ist das
Fall.
ja nicht gemeint,
Nein,
ne?
nein, nein, gut, dass du das sagst. Nein, sondern dass was im Mobbing passiert ist, dass da die Menschen gut klarkommen können, ne? Also dass da die Therapie dann vielleicht mal gebraucht wird. Also Hochbegabung kann man nicht wegtherapieren, die bleibt ein ganzes Leben. Aber sinnvoll ist, dass man sich damit beschäftigt, was das denn bedeutet und was das im Leben so mit sich bringt. Das kann mal den einen oder anderen Stolperstein mit sich bringen. Es kann aber auch wunderbar fließen und laufen, wenn man im passenden Umfeld ist. Und da kann natürlich auch mal eine Beratung oder eine Therapie, je nachdem, was so noch dahinter steckt, sehr hilfreich sein, sich selber besser kennenzulernen, um dann das passende Umfeld zu finden und dann das Potenzial auf die Straße zu bringen und beruflich super gut durchzustarten.
Jetzt ist es ja so, es sind so ungefähr 2,3% der Bevölkerung gelten als hochbegabt. Hochbegabung wird ab einem IQ ab 130 gerechnet, ne? Also dann
Genau.
gilt man offiziell als hochbegabt. Ich glaube, ab 145 war es, ist man höchstbegabt,
Ja,
war es richtig?
korrekt, das
Ja,
stimmt.
genau. So, aber jetzt gibt es natürlich auch durchaus noch einige Menschen, die sind dann vielleicht irgendwo im IQ 125 bis 129. Die haben aber dann natürlich, die haben das dann nicht offiziell, aber sind ja auch schon weit über den Durchschnitt. Angenommen, das kommt jetzt raus im Unternehmen. Also ich habe 100 Leute, dann sind zwei, kann ich davon ausgehen, wahrscheinlich hochbegabt. So, jetzt wissen die anderen, der ist hochbegabt. Kann dann nicht auch umgekehrt passieren, dass der sich jetzt überhaupt keinen Fehler mehr erlauben darf, weil alle sagen, ja Mensch, du machst einen Fehler, du hast dich da verrechnet oder du hast dieses falsch gemacht, du bist so hochbegabt, wie kann das denn passieren, dass sich das dann plötzlich wieder umdreht und man bleibt Außenseiter und womöglich sogar Mobbingopfer, weil es plötzlich so aus Missverständnissen heraus zu, ja, wie soll ich sagen, komischen Anwürfen dann kommt.
Das ist ein grundsätzliches Thema. Wir brauchen eine andere Haltung zu der Hochbegabungsthematik an sich. Und natürlich sind hochbegabte Menschen keine Übermenschen. Das wollen die auch überhaupt nicht sein. Die wollen auch meistens gar nicht hochbegabt sein. Die möchten eher normal begabt sein, weil sie ja dann auch in das normale Alltagsleben gut reinpassen. Und deshalb, also das ist, da muss man wirklich gut gucken, dass das in einem Unternehmen gut kommuniziert wird. Also da geht es nicht um Erwartungen oder um Leistungen, die da gebracht werden müssen oder dass andere dann vorgeführt werden. Das sollte überhaupt nicht so sein, sondern jeder Mensch im Unternehmen hat ja seine besonderen Fähigkeiten. Und das Ziel ist es, dass jeder Mensch am passenden Platz ist und dass die Mitarbeitenden ihr Potenzial, egal wo das ist und wie ausgeprägt das ist, gut für das Unternehmen einsetzen können, weil dann geht es ihnen ja auch gut. Wenn die einen Arbeitsplatz haben, wo es ihnen gut geht, und das trifft auf alle Mitarbeitenden, egal welchen IQ die haben, wenn die am passenden Platz sind, dann geht es den Mitarbeitenden gut. Und das trifft für die Hochbegabten genauso zu. Jetzt ist es so, dass leichter der Platz vielleicht gefunden werden kann für Menschen, die im normalen IQ-Spektrum sind, weil ich sage mal, der Alltag ist ja von der Mehrheit geschaffen und die Mehrheit hat ein IQ von 100, ja, plus minus 15. Und dann ist es ja auch logisch, dass da der Alltag dann von den Menschen bestimmt wird. Deswegen sind die, die halt am Rand sind, sei es jetzt am einen oder anderen Ende der IQ-Skala, für die müssen wir halt schauen, da muss man genauer hingucken, schauen, wo finden die ihren Platz. Und das läuft vielleicht nicht so ganz automatisch, sondern da müssen sich beide anstrengen. Also der hochbegabte Mensch hat da seinen Teil zu leisten und das Unternehmen, die Führungskräfte, die Mitarbeitenden, die Kollegen, die haben auch ihren Anteil daran. Und das beginnt, indem man versucht, diese Vorurteile abzubauen, also dass Hochbegabte irgendwie alles können und die Überfliegermenschen sind, weil das ist ja eine ganz ungünstige Haltung. Dann könnte Neid entstehen und man muss überhaupt nicht neidisch auf hochbegabte Menschen sein. Es gibt auch Dinge, die einfach nicht können. Also ich kann ja auch nicht alles. Es gibt ganz vieles, was ich überhaupt nicht kann. Also ich weiß ja viel mehr, was ich nicht kann, als das, was ich kann. Aber es ist schlau, das auszunutzen, wo die Stärken sind bei den Menschen. Und das trifft auf alle Menschen zu, nicht nur auf die Hochbegabten.
Ist das schon eine große Stärke, zu wissen, was man nicht kann? Weil ich kenne eine Menge Leute, die wissen nicht, was sie nicht können, sondern glauben, sie können alles. Das ist immer die Leute, die wissen, was sie nicht können, erheblich lieber. Aber das ist ja tatsächlich so ein Punkt, ne? Also wenn jetzt so ein Hochbegabter im Unternehmen ist oder eine Hochbegabte im Unternehmen ist, die womöglich Dinge so schnell auf den Punkt bringen, Schwachstellen schon mal so schonungslos aufdecken, dann kann man ja damit auf der einen Seite Leute schnell auf die Füße treten. Es werden dann vielleicht sogar mal Autoritäten in Frage gestellt. Wenn das so gegenüber dem Chef oder der Vorgesetzten kommt, dann ist das natürlich vielleicht erstmal ungünstig.
Passieren.
Das bedeutet, genau, dann sind da wohl die Probleme. Auf der anderen Seite, wenn ich weiß, wie derjenige oder diejenige tickt, dann steckt da ja eine Riesenchance drin.
Absolut.
Dass ich dann auch sagen kann, ach, guck mal, die hat das jetzt schon gesehen und das erspart uns womöglich in Zukunft eine Menge Probleme.
Ich würde gerne ein Beispiel, was mir tatsächlich gerade letzte Woche widerfahren ist. Da war ich bei einer Buchlesung und habe dann das Kapitel gelesen, was ich in dem Buch Frauen schaffen Zukunft, Innovationen geschrieben habe. Und dann hatten wir danach noch die Möglichkeiten, dass das Publikum Fragen stellen kann. Und dann meldete sich ein Herr und sagte, wie kann ich denn hochbegabte Mitarbeitende finden? Und ich fand die Frage total klasse, weil hat sich noch nie jemand gestellt, weil alle irgendwie mit dem Thema nicht so viel anfangen können, meiner Erfahrung nach. Und dann dachte ich, wow, das ist ja mal richtig cool. Dann haben wir danach noch ein bisschen uns unterhalten und er erzählte mir, dass er einen Mitarbeitenden hat, der hochbegabt ist. Und ja, mit dem wäre es manchmal schon ein bisschen hakelig. Und immer wenn er, also als Chef, einen Text verfasst und ihm dem Mitarbeiter schickt, dann kommt der Text korrigiert zurück. Also der kann ihn nie so lassen und ist nie zufrieden damit, wie er den schreibt. Und auch manchmal so im Umgang ist es halt manchmal ein bisschen, ja, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht brummbärig oder so, keine Ahnung, ja. Aber es ist nicht so geschmeidig, wie man es sonst kennt. Und dann sagt er aber, der ist so gut, er würde nie auf die Idee kommen, den irgendwie zu entlassen oder mit dem da irgendwie in eine Diskussion zu gehen, weil der einfach so unheimlich gute Arbeit macht. Und der ist auch im Außendienst und dann fragt er auch immer nach, wenn bei den Firmen, die den angefordert haben oder wo er den hingeschickt hat. Und dann sagen sie immer so, ja, oh, das ist total super, der arbeitet so unglaublich gut. Und dann fragt der Chef dann mal so, ja, und wie ist denn das so die soziale Interaktion? Ah ja, das wäre schon ein bisschen schwierig. Aber wenn wir das nächste Mal ein Problem haben, wir wollen immer den. Schicken Sie uns bitte immer den. Weil die erkannt haben, dass der so unglaublich schnell und gut und zuverlässig arbeitet, dass sie dann sagen, ach komm, dann gehen wir mit seiner vielleicht stoffeligen Art, kommen wir ganz gut zurecht. Oder wenn der halt sehr direkt ist und da irgendwo was raushaut, damit können die dann ganz gut umgehen. Also deswegen sage ich, es ist so ein Miteinander. Und wenn man halt weiß, was dahinter steckt, dann braucht man sich ja auch nicht angegriffen fühlen als Vorgesetzter oder als Chef, sondern man weiß halt, naja, der hat eine andere Sichtweise, der hat einen noch höheren Anspruch als ich und da kann der manchmal nicht so gut von abweichen und ist okay, mir fällt kein Zacken aus der Krone, wenn ich jetzt den korrigierten Text von dem Mitarbeiter nehme. Solange das inhaltlich ich da noch mitgehen kann, machen wir es halt einfach. Damit sind beide, können beide gut leben und der hochbegabte Mitarbeiter kann weiterhin hervorragende Arbeit leisten.
Ich finde das eigentlich ganz spannend. Ich habe vor einigen Jahren ja Dirk Müller-Remus interviewt für mein Buch Sinnstifter und Dirk Müller-Remus hat Auticon gegründet. Mhm. Auticon kennst du womöglich, ne? Mhm. Da sind 80% der Mitarbeiter Asperger-Autisten.
Ja.
Und die genau diese Fähigkeit haben, Muster zu erkennen im IT-Bereich. Auticon ist ein IT-Unternehmen, was IT-Beratung macht und diese Asperger-Autisten sind einfach genial in dem Bereich. Und das Ziel von Dirk Müller-Remus war immer, weil er selber einen Asperger-Autisten als Sohn hatte, möglichst vielen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Das ist ihm super gelungen, ist ein super erfolgreiches Unternehmen. Aber auch Asperger-Autisten sind ja sozial, sagen wir mal, schwierig. Ne? Also er sagte so ein Beispiel, wenn dann die Sekretärin neues Parfum, dass sie ganz stolz ist, dann kann sein, dass der Asperger-Autist vorbeikommt und sagt, hier stinkt's aber. Das ist nicht böse gemeint, das ist nicht abwertend gemeint, sondern der empfindet das so und dann sagt er das auch so. Bei den Asperger-Autisten weiß man dann ja, okay, die sind, ja, das wird noch als Krankheit angesehen, aber dann weiß ich, der ist so, das kann man jetzt nicht anders machen. Da kann ich mich dann schon dran gewöhnen. Da kann ich dann schon öfter mal sagen, na gut, okay, ist halt ein Asperger-Autist. Aber bei Hochbegabten, glaube ich, steckt in unseren Köpfen drin, ja, Moment mal, wenn er hochbegabt ist, dann muss er doch auch so schlau sein, dass er weiß, wie er sich zu benehmen hat. Und genau das ist, glaube ich, ein Fehler, weil nämlich auch bei Hochbegabten, die gehören ja auch zu den Neurodivergenten, ist das Gehirn ja auch ganz anders verdrahtet, ne?
Ja, das stimmt. Da sind die Nervenzellen ein kleines bisschen anders. Und da sind wir im Thema Anpassung. Also es gab mal früher bei der Beratung von der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind eine Beraterin, die hat immer so schön gesagt, mein Mund will meinen Tod. Und das trifft es ganz gut. Also manchmal kommt so ungefiltert halt raus, ja, bei den Hochbegabten. Da ist dann vielleicht auch diese Geschwindigkeit, ne? Man nimmt was mal, man haut's raus und dann denkt man, hätte ich vielleicht besser drin lassen sollen. Aber man kann es halt nicht wieder einfangen. Und wichtig ist halt zu wissen, das kommt nicht aus Bösartigkeit. Also die wollen niemanden verletzen, verärgern oder da irgendwie bloßstellen, sondern es ist eine Wahrnehmung und die wird geäußert. Ohne dass es jetzt unbedingt vielleicht auch eine Wertung ist, sondern ne, man riecht was und das findet man nicht gut. Der Duft entspricht nicht meinem Wohlfühlempfinden oder so. Und dann kommt das halt raus. Aber es ist nicht so, dass man den anderen damit verletzen möchte. Das finde ich ist schon mal erst wichtig, dass man das weiß. Und natürlich sind hochbegabte Menschen intelligent, deswegen können die sich ja auch sehr gut anpassen. Aber das ist so eine Frage der Dosierung. Das war das, was ich vorhin meinte. Wenn die schon ein, zwei Stunden Meeting hinter sich haben, wo die ganze Zeit sich anpassen mussten, wo die ihre Geschwindigkeit zurückhalten mussten und dann kommen noch irgendwelche sozialen Interaktionen, dann ist es manchmal nicht mehr möglich, die Anpassung zu halten. Und dann kommt sowas dann einfach mal raus. Also fällt mir gerade so eine Geschichte noch ein von einem Bekannten von mir. Der hat in solchen Meetings, ne, der geht rein in ein Meeting und weiß nach einer Viertelstunde eigentlich, wie das Meeting ausgeht. Aber das Meeting geht halt noch anderthalb Stunden. Und dann hat er sich einen Zauberwürfel, so ein Rubik's Cube, für Menschen mit Sehbehinderung gekauft. Und den nimmt er dann immer mit ins Meeting und macht dann unter dem Tisch, löst er dann ohne hinzugucken diesen Würfel und damit kann der ne, sein Gehirn damit beschäftigen und hält dann ganz viel besser aus, diese Geschwindigkeitsdifferenz, die es gibt zwischen den Normalbegabten und den Hochbegabten.
Ja. Wenn er das gut kann, ist das eine Sache von 2 Minuten, dann ist das Ding gelöst.
Ja, ja, ja. Also ich glaube,
kann er wieder
auch
von vorne anfangen.
Irgendwann braucht er dann wahrscheinlich das nächste Level. Also es gibt ja verschiedene Zauberwürfel verschiedener Schwierigkeitsgrade. Ja.
Aber ich glaube, jetzt können wir auch noch zu einem ganz spannenden Thema kommen, weil das Thema Hochbegabung zwischen Männern und Frauen wird, glaube ich, auch nochmal ganz unterschiedlich gesehen. Ne? Weil ich habe bei der Recherche so ein bisschen gelesen, Hochbegabung bei Frauen fällt viel später auf, weil Frauen sich auch viel besser an Begebenheiten anpassen können. Und es ist ja auch ganz spannend zu sehen, dass in ganz, ganz vielen Quiz-Sendungen, die wir im Fernsehen sehen, so diese Super-Quizzer, das sind fast ausschließlich Männer. Es ist mal ganz selten, dass man da mal eine Frau bei findet. Das heißt, Frauen gehen da viel seltener proaktiv vor, aber Anpassung ist ja auf Dauer auch immer unglaublich anstrengend und ermüdend. Und ich habe das Gefühl, dass Frauen sich auch viel, viel seltener so ein Potenzial selbst zuschreiben würden als Männer. Für Männer ist das, glaube ich, natürlich sofort super, wenn jemand dem sagen würde, hey, du bist hochbegabt. Ja, natürlich, das habe ich doch schon immer irgendwie geahnt. Ne? Wobei ja auch in der Schule es oft so ist, dass bei Jungen oft eine Begabung unterstellt wird und Mädchen eher, dass sie gut lernen können. Ist ja auch, glaube ich, ganz interessant in dem Bereich. Was würdest du Frauen so raten, wenn die so auch das Gefühl haben, sie sind vielleicht auch immer so als Außenseiter und auf der anderen Seite sind sie schon sehr schnell im vorausschauenden Denken schnell, komplexes Denken fällt ihnen nicht schwer, sie haben eine gute Wahrnehmung und was weiß ich nicht, also so wo man so sagen kann, das sind alles so Hinweise, dass es passen würde, aber auf der anderen Seite sind sie todunglücklich, weil sie sich eben durch diese Anpassung auch total erschöpft fühlen.
Jetzt habe ich gerade ganz viele Sachen im Kopf. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das sortiert bekomme. Also erstmal, ja, du hast völlig recht. Also Frauen werden noch häufiger übersehen als Männer, Wobei ich auch da eine Lanze für die Männer brechen muss. Nicht alle sind so, boah, ich bin hochbegabt und ich hab's schon immer gewusst. Sondern da gibt's auch wirklich Underachiever, die sich das auch nicht zutrauen und die völlig aus allen Wolken fallen, dass sie hochbegabt sind.
Dieses Wort Underachievement müssen wir uns behalten, da können wir gleich nochmal drauf kommen.
Ja, gerne.
Wollte ich das schon mal sagen.
Ja, gerne. Ja, und genau, Mädchen wird, die sind anpassungsfähiger im Sozialen, die werden auch so erzogen, ne, jetzt pass dich mal an, jetzt fall nicht so auf. Das ändert sich sicherlich jetzt auch ein bisschen, aber so in der Vergangenheit war das ja recht häufig so und dadurch, gerade in der, wenn wir mal so ein bisschen bei der Schule bleiben, da kann man das, da ist das noch so ein bisschen, ich sag mal, in Reinform, da kann man das ein bisschen besser beschreiben und selbstverständlich kann man das dann auch ein bisschen auf die Arbeitswelt übertragen. Und in der Schule ist es so, dass dann die Kinder, die, wo der Unterricht nicht schnell genug voranschreitet, die fangen dann an, entweder über Tisch und Bänke zu gehen. Und das sind tatsächlich meistens dann die Jungs oftmals. Gibt aber auch Ausnahmen. Es gibt es auch bei Mädchen, aber häufiger sind es die Jungs. Und da muss man dann wirklich gut gucken. Da kommt uns so ein bisschen dieses ADHS, ADS in die Quere, weil das ist eher mal so in aller Munde. Und dann wird das Verhalten dann als ADHS interpretiert. Und da muss man genau hingucken. Ist es das wirklich oder ist es eine Hochbegabung? Oder ist es beides? Und da muss man dann auch nochmal genauer gucken. Ist es wirklich beides oder liegen da nochmal andere Sachen dahinter? Und bei den Mädchen ist es oft so, oder auch den stilleren Jungs, die ergehen sich dann so in Tagträume. Also es geht nicht schnell voran. Also fangen die an, so aus dem Fenster zu gucken. Die kennen alle Vögel, die da draußen rumzwitschern und haben dann irgendwelche Geschichten in ihrem Kopf, die sie abspielen. Ich habe mich mal mit einer Frau unterhalten, die sagt, sie spielt immer Musik im Kopf. Also hat, lauter Songs sind da immer in ihrem Kopf drin. Und das kann dann natürlich auch als ADS missinterpretiert werden. Oder eben so, ach ja, das ist ja ein braves Mädchen und die ist fleißig und die ist still, aber die liefert halt irgendwie so mittelmäßige Noten ab. Und damit fällt es nicht auf, weil Hochbegabte meistens im mittleren Bereich von den Noten liegen. Also das höre ich ganz oft von Patientinnen oder Klientinnen, die dann sagen, ja, aber ich war nie gut in der Schule. Also ich habe jetzt nie Einser geschrieben. Ich habe ein Abi von 2,6. Ja, sag ich, ja, das ist total normal. Sag ich, das ist schon wieder ein Hinweis, den sie mir da liefern. Ja, das ist so ein Irrglaube, dass man Einsernoten hat. Also da müssen wir vielleicht auch nochmal über Hochbegabung oder und Hochleistung sprechen. Also es gibt die Hochbegabten und es gibt die Hochleister. Und die Hochleister, die möchten gerne eine gute Leistung abliefern und sind bereit, dafür auch viel zu arbeiten. Also in der Schule setzen sie sich hin und ziehen sich ein paar Bücher rein, weil sie gerne gute Noten haben möchten. Die bei den Hochbegabten, die haben diesen Anspruch gar nicht. Also da geht es nicht darum, gute Noten zu bekommen, sondern da geht es darum, wenn die ein Thema haben, was sie interessiert, dann haben die da Bock drauf und dann lesen die ein Buch nach dem anderen oder gucken irgendwelche Videos dazu an und merken im Prinzip gar nicht, wie sie das Wissen aufsaugen. Weil die ja Bock drauf haben und das ist ihr Interesse und dann haben die plötzlich ein Wissen und dann schreiben die gute Noten. Das kann aber, wenn der Lehrer wechselt oder wenn das Thema wechselt in dem Fach und das Thema nicht mehr von Interesse ist, dann ebbt es völlig ab. Und dann schreiben die halt eher so mittelmäßige Noten, weil dann reicht das aus, was sie so im Unterricht noch mitbekommen. Und dann sind sie im Durchschnitt. Und dadurch fällt es eben nicht auf. Und im Beruf ist es halt ähnlich. Da wird sich halt auch zurückgenommen. Da gehen dann auch die Männer nicht mehr über Tisch und Bänke, glücklicherweise. Aber da muss man dann auch so ein bisschen gut aufpassen, weil das sind ja auch Menschen, die hohe Wertvorstellungen haben und die denen es wichtig ist, dass sie gute Arbeit leisten und dass es dem Unternehmen gut geht, dass sie vorankommen, dass die Abteilung gut vorankommt, dass sie gute Arbeit abliefern. Und die sehen dann auch, was dazu alles notwendig ist. Und dann kann es halt passieren, dass diese viele Energie, die sie zur Verfügung haben, da reingesteckt wird, dass das Unternehmen gut vorankommen soll. Das kann zum einen dazu führen, dass geglaubt wird, dass sie am Stuhl des Vorgesetzten sägen. So, naja, der will sich jetzt hier profilieren, der will hier Karriere machen. Das ist meistens gar nicht so, weil ganz viele Hochbegabte möchten gar keine Führungsposition haben, sondern die möchten einfach einen guten Job machen, weil es denen um die Sache geht. Da wäre dann zum Beispiel so eine Expertenkarriere eine Idee, also dass man da die Menschen befördert, ohne Personalverantwortung zu haben, sondern dass die wirklich in ihrem Spezialgebiet weiterkommen können und weiter intensiver arbeiten können. Und das andere kann sein, dass sie sich so verausgaben, dass sie tatsächlich in ein Burnout kommen. Und da ist es dann ganz tricky bei den hochbegabten Menschen, wenn die zu viel Routineaufgaben haben und zu viel so, ich sag mal, im Hamsterrad sind, und keine geistigen, intellektuellen Herausforderungen mehr kommen, dann kann bei denen gleichzeitig ein Burnout und ein Bore-out vorliegen. Und das wird ganz oft nicht erkannt. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, die PsychotherapeutInnen sind nicht ausgebildet in der Erkennung von Hochbegabung, geschweige denn in der Therapie hochbegabter Menschen. Und das wird nicht erkannt. Insofern wird denen gesagt, ja, also jetzt, ich sage jetzt mal ganz plakativ, ne, so ist es natürlich nicht, aber ich sage immer, ja, du arbeitest zu viel, du brauchst jetzt Ruhe, fahr jetzt in Urlaub und guck den ganzen Tag aufs Meer. Und das geht nicht. Hochbegabte können sich dann nicht erholen. Die sind dann zwar erholt oder ne, die haben ein bisschen Entlastung von dem Hamsterrad, aber dadurch kommt ja kein Zufluss von Energie. Also im Prinzip muss man die irgendwo auf die einsame Insel in Urlaub stecken, aber sagen so, dann such dir eine neue Herausforderung. Du musst jetzt vielleicht die Sprache lernen, die es da gibt oder weiß ich nicht, ne, irgendein Haus bauen mit den Materialien, die es, also, ne, also jetzt mal so als fiktives Beispiel. Also die brauchen Herausforderungen, geistigen Input. Das Gehirn möchte immer beschäftigt sein und gleichzeitig dann aber die Erholung und die Entlastung von dem Hamsterrad. Und das sind so die Unterschiede, die man wissen muss, wenn man mit hochbegabten Menschen arbeitet. Also auch da für die Arbeitgeber, ja, die können extrem viel wegschaffen, aber man muss gucken, dass die auch ihre Herausforderungen kriegen.
Ja. Ah, das steckt ja jetzt ganz viel drin. Also zuerst einmal, wenn unter den Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt jemand ist, der sich hier gerade total angesprochen fühlt und denkt, ups, das passt ja irgendwie total auf mich und ich bin da auch immer irgendwie, denke immer, ich bin ganz komisch, aber ich bin vielleicht gar nicht ganz komisch. Alexandra Beran, die wir hier Sascha nennen, die sich auch selber, ist Ansprechpartnerin. Also ihr könnt euch an sie wenden. Ich verlinke ihre Webseite, ich verlinke ihr LinkedIn-Profil unten in den Shownotes. Und wenn ihr da das Gefühl habt, da könnte was dran sein, dann wendet euch an sie, sprecht mit ihr. Sie ist da wirklich versiert und kann, glaube ich, auch schon in den ersten Gesprächen womöglich schon so einen Anhaltspunkt geben. Und dann ist dann eben immer die Frage, das kann man dann, glaube ich, auch besprechen, ob man mal bei, zum Beispiel bei Mensa e.V. bietet das an, einen entsprechenden Test macht, um sich das vielleicht nochmal selber zu bestätigen. Oder das kann man dann im Gespräch, glaube ich, ganz gut eruieren, schätze ich mal, oder?
Ja. Also da, wenn die Menschen mit jemandem, der wirklich viel Erfahrung mit Hochbegabung hat, ins Gespräch gehen, gibt's wirklich viele erste Hinweise, wenn da eine Hochbegabung vorliegt. Und da muss manchmal auch nicht sofort ein Test her. Also ich kenne das auch ganz oft von Klientinnen und Klienten, die zu mir kommen, die sich überhaupt nicht trauen, einen Test zu machen, weil oh Gott, wer weiß, was denn dabei rauskommt. Also ich selber habe auch wirklich eine lange Zeit gebraucht, bis ich mich überhaupt getraut habe, einen Test zu machen, weil man das ja selber gar nicht merkt, dass man hochbegabt ist. Das ist ja das Fatale. Und deswegen meine Aufforderung, bitte, wenn euch jemand auffällt, der schnell spricht, der viele Interessen hat, der irgendwie ungewöhnliche Lösungen findet, dann sagt es dem mal und sagt, nehmt auch diesen Begriff in den Mund, weil ich frage dann immer, ne, und ja, du hast so einen interessanten Kollegen, davon hast du schon mal erzählt. Hast du demjenigen denn schon mal gesagt, dass der vielleicht hochbegabt ist? Nein, das weiß der doch selber. Dann sage ich, ja, woher soll der die Person das denn wissen? Naja, aber das merkt man doch. Nee, weil die Person kennt ja nur sich selber in ihrem Kopf und das fällt eher nur im Außen auf. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir die Menschen darauf ansprechen und die darauf hinweisen. Und ganz viele lehnen das erstmal ab. Ja, die sagen, nee, ich doch nicht. Nein, Quatsch. Und da gibt's ja ganz andere. Ja, dann werden die ganzen Vorurteile rausgeholt, ne, das schnelle Kopfrechnen oder sowas, was wir eingangs hatten. Und manche sagen dann auch, wenn ich Patienten, also ich arbeite ja auch noch bisschen so allgemeinmedizinisch oder so klassisch medizinisch, und wenn mir dann Patienten auffallen und ich darauf anspreche und dann bedanken die sich erstmal für das Kompliment, dann sage ich, nee, wir haben hier ein Missverständnis, sage ich, das ist kein Kompliment, was ich ihnen mache, weil dafür kann man ja kein Kompliment machen, das ist halt eine Tatsache und da müssen wir hingucken und da müssen wir auch gucken, ne, was hat denn das mit ihrer körperlichen Erkrankung zu tun? Vielleicht sind sie da gerade in einer Überforderungssituation, ne, zu viel Arbeit, Hamsterrad, oder in einer Unterforderungssituation, dass sie viel zu wenig Arbeit haben und dann meldet sich der Körper halt auch. Also ich bin ja von Herzen eine Psychosomatikerin.
Genau, und ich glaube, das ist der ganz entscheidende Punkt, weil wenn man gerade als Erwachsener, vielleicht auch schon 40, 50, 60, keine Ahnung, wie alt man dann ist und damit konfrontiert wird, da steckt ja auch dann erstmal eine Chance drin, aber natürlich auch dann plötzlich eine Erkenntnis, warum bestimmte Sachen im Leben so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, und man plötzlich das Gefühl hat, aha, deswegen war ich vielleicht immer Außenseiter, oder ach, deswegen war ich früher Mobbingopfer, oder deswegen werde ich oft haben Leute den Eindruck, ich überfordere sie oder sonst irgendwas. Das heißt, das stellt sich ja auch da mit diesem Wissen, so kann ich mir das vorstellen, plötzlich das Leben auf dem Kopf, oder? Und dann braucht man da ja womöglich auch mal eine Begleitung, um damit man auch dann wieder anfangen kann, das richtig bei aller Hochbegabung natürlich auch richtig einzuordnen für sich selber, aber auch, wie gehe ich jetzt mit, gehe ich gegenüber anderen damit um? Ist das dann so? Ja, ne?
Absolut, absolut. Also es ist sinnvoll, da Begleitung zu haben und tatsächlich schauen wir dann erstmal, ne, wo sind denn so die, wo fällt denn die Hochbegabung in hier und jetzt auf? Wo ist es vielleicht auch so, dass man damit aneckt? Und was war denn so in der Vergangenheit? Also es ist so, dass ganz viele dann auch mit manchen Situationen und Begebenheiten und Erlebnissen dann irgendwann ihren Frieden schließen können, weil sie eine Erklärung dafür haben. Also ich habe mich mal mit einem Mann unterhalten, den ich auch darauf angesprochen hatte mit der Hochbegabung. Und der wollte davon erst überhaupt nichts wissen. Also ich weiß, dass ich intelligent bin, aber dann müssen wir jetzt nicht über Hochbegabung sprechen. Ne? Da hat mich dann da so abgetan. Da sage ich, stopp. Also ich habe den aber auch nicht von der Angel gelassen. Und habe gesagt, das ist jetzt echt ganz wichtig. Ja, weil der auch in einem Bereich arbeitet, wo dem auch immer wieder hochbegabte Menschen sehr wahrscheinlich begegnen werden. Da sage ich, das ist ganz wichtig, dass der das versteht. Und dann, jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Ja, das passiert hochbegabten Menschen auch. Genau. Und dann sagte er dann, nachdem wir uns da ausgiebig drüber unterhalten haben, sagt er, Frau Behrein, ich habe es jetzt verstanden. Ich wusste immer, ich bin ein komischer Kauz und ich ecke auch immer mal wieder an. Ich habe mein Leben so organisiert, auch beruflich, dass ich damit gut zurechtkomme. Aber ich habe jetzt endlich den Grund dafür gefunden. Es gibt einen Namen und es nennt sich Hochbegabung. Und ich kann es jetzt benennen und das ist total gut. Ich muss gar nicht viel ändern in meinem Leben, aber ich kann es jetzt benennen. Und das ist ganz oft eine Entlastung. Also ich habe einige Klientinnen, die sich melden und wo wirklich das Leben super organisiert ist, beruflich ist das super passend für Hochbegabte, im Privaten, Partnerschaft, Hobbys, alles ist super, aber sie merken immer, sie sind so ein bisschen anders. Also in manchen Büchern wird es auch so der Alien-Effekt bezeichnet und die haben endlich eine Erklärung dafür und das ist extrem guttunend und damit kommt man dann ganz gut durchs Leben und manche müssen vielleicht noch ein bisschen sich sortieren, die noch nicht im passenden Umfeld sind, weil dann haben sie ja auch erst die Chance, das passende Umfeld zu finden. Und sie wissen, sie sind hochbegabt, dann können sie ja auch schauen, wo muss ich denn da jetzt hin und wo finde ich denn andere Hochbegabte? Weil da geht es ja auch darum, dass man Resonanzgeber findet. Das ist ja das ganz Wichtige. Hochbegabte Menschen, ich hatte es ja vorhin mal so ein bisschen angedeutet, Smalltalk ist für die eher anstrengend. Also wenn die sich unterhalten möchten, dann tauchen die gleich sehr tief in ein Thema ein. Und da gehen die Normalbegabten oft nicht so weit mit. Und ne, die haben dann also ein Thema, da möchten die sich irgendwie drüber austauschen in einem extrem tiefgehenden Bereich und finden aber niemanden, der da mitgehen kann. Das ist ja super frustrierend und das regt ja dann auch das Gehirn nicht an. Also wenn ich jemanden habe, der mit mir eine Diskussion hat und sagt, ja, aber ich habe das gelesen oder ich sehe den Aspekt ganz anders, dann kommt ja auch mein Gehirn wieder, bekommt neue Anstöße und dann muss ich mal überlegen, auch vielleicht muss ich mal meine Perspektive wechseln. Und das ist was, das brauchen ja alle Menschen, egal wo die auf der IQ-Skala stehen. Und das ist halt schwieriger zu finden, wenn man einer Minderheit angehört.
Jetzt kommen wir nochmal zu einem Stichwort, was gerade ja schon mal gefallen ist, weil das passt ja auch ganz gut zu dem Thema, okay, ich erfahre plötzlich, ich gehöre zu den Hochbegabten. Es gibt ja bei den Hochbegabten das Phänomen des Underachievement. Das heißt, dass eigentlich dieses Potenzial überhaupt nicht genutzt wird. Was genau spielt sich da ab in diesem Bereich? Das sind, glaube ich, so 10-15% der Hochbegabten, die sich in diesem Bereich bewegen, ne?
Ja, also das fängt in der Schule an und möglicherweise, Dinge sind ja meistens multifaktoriell. Also es gibt mehrere Ursachen dafür, die eine Rolle spielen oder mehrere kleine Teile, die da mit reinspielen. Zum einen ist es so ein bisschen mit welchem Mindset geht man durchs Leben? Also hat man den Eindruck, alles, wenn mir was gelingt, dann ist das Glück und Zufall und das liegt eher im Außen. Oder wenn mir etwas gelingt, liegt es daran, weil ich da was bewirkt habe. Ich habe mich angestrengt, ich habe mich irgendwo reingekniet, durchgefuchst und deswegen habe ich jetzt einen Erfolg. Also das eine nennt sich Fixed Mindset, wenn man sagt, das ist irgendwie im Außen und es ist irgendwie Glück und Zufall und da kann ich, habe ich gar keinen Einfluss drauf. Und das andere ist Growth Mindset, also von wachsen. Ja, also ich kann da wachsen, wenn ich mich anstrenge und dann kann ich da erfolgreich sein. Dann kommt sicherlich auch noch dazu, inwieweit im Herkunftssystem, also in der Familie und in der Schule damit umgegangen wird. Also wird das eher freudig begrüßt, dass Kinder da kreative Ideen haben, dass der Mund teilweise stillsteht. Ja, dass die sind ja auch oft also sehr anstrengend, weil die Kinder so viel Energie haben. Und oder werden die da halt irgendwie gebremst, plattgebügelt? Lehrkräfte mögen es nicht so gerne, wenn sie korrigiert werden. Und die Kinder, ne, wenn da irgendein Fehler an der Tafel ist oder wenn der Lehrer sich mal versprochen hat oder irgendein Missgeschick passiert ist, ein Druckfehler auf dem, im Arbeitsblatt, dann weisen die darauf hin. Und wenn das halt häufiger vorkommt, dann sind die genervt. Also was man natürlich auch verstehen kann, ja, manche Lehrkräfte vielleicht sind vielleicht auch mit sich noch nicht so aufgeräumt. Ja, dann nehmen die das vielleicht auch persönlich, weiß man nicht, kann ja alles vorkommen. Aber dann kann es dazu passieren, dass die Kinder dann einfach, ich sage jetzt mal ganz platt gemacht werden. Ja, dann wird, die werden dann beschämt und entmachtet und klein gehalten. Und das kann dazu führen, dass die sich nicht mehr zeigen, dass die einfach auf ihr Potenzial nicht mehr gut zugreifen können und dann ins Underachievement geraten.
Die Zeit rast leider immer, das ist so ein spannendes Gespräch. Trotzdem, ich muss mal noch eine Sache fragen, weil es geht ja auch um sinnstiftendes Unternehmertum. Wir haben jetzt ganz viel über Mitarbeiter, Mitarbeiterin gesprochen, aber angenommen, der Chef oder die Chefin ist hochbegabt, das ist ja durchaus auch eine Möglichkeit. Und dann gibt es da ja auch die Möglichkeit, das Wissen ist dort vorhanden oder das Wissen ist nicht vorhanden. Aber vielleicht erstmal, spielt sowas eine Rolle dann zum Beispiel bei Einstellungen? Also würde ein hochbegabter Chef oder Chefin entsprechend auch hochbegabte Menschen einstellen eher? Oder also worauf achten die? Hast du da Erfahrungswerte? Also
es ist sicherlich nicht sinnvoll, ausschließlich hochbegabte Mitarbeitende zu haben. Also das ist halt der Mix.
Der Katastrophe der Mix macht wahrscheinlich,
das eben,
ne?
aus. Ja. Und ich denke, das hat ja auch einen Grund, warum es 2% weltweit sind. Das scheint irgendwie vielleicht einen Sinn zu haben und eine gute Dosierung zu sein. Und insofern sollte das auch im Unternehmen nicht nur Hochbegabte geben. Was mir gerade eingefallen ist, als du das Thema angesprochen hast, bei hochbegabten Chefs, die sind ja quasi für sich normal und die Norm. Und da ist es natürlich auch wichtig zu wissen, dass dem nicht so ist und dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben nicht alle diese Geschwindigkeit haben, diese Intensität haben, diesen Weitblick haben und diese Energie haben, die der Chef selber hat. Also das ist halt auch ganz wichtig, dass da Mitarbeitende nicht überfordert werden, wenn die einen hochbegabten Chef haben. Deswegen ist es wichtig, einfach über dieses Thema Bescheid zu wissen. Egal in welcher Position man ist und egal, ob man hochbegabt ist oder nicht, ist es sinnvoll zu wissen, was das so mit sich bringt.
Hier ein ganz wichtiger Tipp an alle Mitarbeitenden in Unternehmen, wenn ihr das Gefühl habt, euer Chef oder eure Chefin gehört dazu, schickt den mal zum Test, damit da Klarheit reinkommt, oder? Dann wird doch allen geholfen.
Der Test alleine macht es nicht aus, sondern es muss wirklich eine Beratung oder eine Begleitung dann erstmal erfolgen, weil ich habe wirklich auch einige, die sagen, ja, ich bin als Kind getestet worden, mir wurde mal gesagt, naja, mein IQ ist 130 und dann sage ich, ja, aber wissen Sie denn, was das bedeutet? Ja, ich bin irgendwie besonders schlau. Ja, und was hat das denn für Konsequenzen in Ihrem Leben? Ja, keine. Sie, oh doch, ja, hochbegabt in allen Lebenslagen, weil es spielt in allen Bereichen eine Rolle. Und dann fange ich erstmal an, mit denen zu reden und dass sie das dann verstehen. Und dann gehen denen ganz viele Kronleuchter auf. Und das ist wichtig. Also es reicht nicht nur die Zahl zu wissen, sondern man muss wissen, was bedeutet das denn? Was bringt das denn mit sich? Wie kann ich gut für mich sorgen? Wie kann ich gut daran arbeiten, dass es mit meinem Umfeld gut passt, ja? Und wie finde ich den passenden Job oder die passenden Mitarbeitenden? Und ich vermute schon, dass ein hochbegabter Arbeitgeber, also ein hochbegabter Chef, auch tendenziell die Hochbegabten so instinktiv erkennt, auch wenn der sich selber noch nicht so mit dem Thema auseinandergesetzt hat, aber oft erkennen die sich so instinktiv ein bisschen und dann vielleicht auch, je nachdem, was für eine Stelle zu vergeben ist, dann auch einen hochbegabten Bewerber oder eine Bewerberin dann auch einstellt. Aber das muss nicht sein. Also das, ja, weiß man nicht so genau. Gibt zu wenig Forschung zu.
Ja, schade. Ja, vielleicht einfach dann doch ein zu geringer Anteil, wo es spannend wäre, da genau hinzugucken. Ne? Aber vielleicht ein ganz gutes Learning ist ja tatsächlich zu schauen, wenn man jemand hat im Unternehmen, der hochbegabt ist, der ist nicht unbedingt die ideale Führungskraft, aber ein idealer Experte. Und ich denke, da ist ja auch schon ganz wichtig, das zu wissen. Es gibt ja bei diesem Thema ganz viel, dass immer wieder gesagt wird, okay, da wird der und der befördert und dann baut er total ab oder wird total unglücklich oder ist ein schlechter Chef. Und das könnte ja auch ein Hinweis darauf sein, dass der ein sehr guter Sachexperte, sehr gutes Potenzial in vielen Bereichen hat, aber eben nicht unbedingt in der Menschenführung. Da kann ja auch schon ganz viel helfen.
Also muss es sein. Es gibt auch wunderbare, hochbegabte Menschen, die hervorragend Personal führen können, ja, die wunderbar ihre Stärke auch darin haben. Aber es gibt auch welche, die das einfach nicht können oder auch nicht mögen. Also Hochbegabte haben ja so ein bisschen Wahlmöglichkeiten. Oftmals haben die ja verschiedene Dinge, die die gut können. Und dann muss man halt gucken, was macht denn denen Spaß? Also das habe ich auch schon mal erlebt, dass eine Mitarbeiterin eine Position inne hatte und dann sich da aber weggeworben hat und sagt, sie möchte lieber was anderes machen. Und alle haben gesagt, ja, aber du kannst das doch so gut. Und dann sagt sie, ja, aber ich mach's nicht gerne. Und ich möchte lieber was machen, was ich lieber mache. Und das haben die anderen nicht verstanden. Aber wenn man doch was gut macht, dann macht es einem doch auch Spaß. Und das ist nicht unbedingt immer so, weil hochbegabte Menschen halt mehrere Sachen gut können und nicht unbedingt alles ihnen Spaß macht.
Wow, sehr, sehr spannend. Ich glaube, da ist jetzt doch einiges rübergekommen, hoffe ich. Und vielleicht haben die Zuhörer, Zuhörerinnen jetzt mal einen wacheren Blick auf sich selbst und auf ihre Mitmenschen. Das wäre doch sinnvoll.
Das wäre schön.
Und weil wir gerade bei, ja, weil wir gerade bei sinnvoll sind, kommen wir nämlich jetzt zum Sinnstift. Regelmäßigen Zuhörer, Zuhörerinnen kennen meinen Sinnstift, der Bleistift, der noch eine weitere Nutzung hat, nämlich indem er nach seiner Nutzung einfach eingepflanzt wird und dann auch hübsche kleine Vergissmeinnicht erzeugt und man sich daran freuen kann.
Der Sinnstift.
Ja, und dazu gibt es immer eine Frage zum Sinnstift. Und meine Frage an dich lautet heute, wir haben gar nicht über Werte gesprochen, aber bist du sehr wertebewusst? Gibt es zum Beispiel einen Wert, der dir sehr, sehr wichtig ist im Leben?
Ich würde sagen, Transparenz ist mir sehr wichtig. Also wenn ich im Gespräch mit Menschen bin und auch Ehrlichkeit, also das sind so zwei Werte, die ich ganz wichtig finde, damit mein Gegenüber weiß, woran es dran ist. Das würde ich jetzt mal so, ohne viel darüber nachgedacht zu haben. Also das nehme ich natürlich jetzt mal mit und wälze das noch so ein bisschen hin und her, wie hochbegabte Menschen das natürlich machen. Das Gehirn ist ja immer beschäftigt. Aber das wäre jetzt im Moment so der erste Gedanke, der mir in den Sinn kommt. Ja, also Transparenz und Ehrlichkeit.
Transparenz finde ich eh einen wichtigen Wert, den sollten viel, viel mehr Unternehmen sich auf die Fahnen schreiben. Aber das ist nochmal eine andere Sache. Wunderbar, sehr schön. Dann kommen wir zu den drei schnellen Fragen zum Abschluss. Und das liegt natürlich auf der Hand. Hast du auch nur ein Hobby, in das du dich total vergräbst und auskennst, oder bist du eher vielfältig unterwegs?
Ja, schon vielfältig. Also ich habe früher, als ich jünger war, extrem viel Sport gemacht und da auch sehr viele verschiedene Sportarten teilweise gleichzeitig. Und das ist jetzt auch immer noch so, dass ich verschiedene Sachen mache. Also ich mache Sport, ich habe ein bisschen angefangen, Impro-Theater zu spielen und bin...
Ja, habe ich auch mal. Ja, ich habe eine 2-jährige Schauspielausbildung an der Comedia in Köln und stand da sogar auf der Bühne als Blaubart, habe 2 Frauen umgebracht. Den geht's aber noch gut. Und Impro-Theater habe ich dann auch mal ausprobiert, fand ich auch ganz spannend.
Ja, schön. Entschuldigung, alles super, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Das finde ich toll. Also eher vielfältig unterwegs, so immer was
und
Neues.
Auch begeisterungsfähig, immer mal wieder für neue Sachen. Also das wäre vielleicht, kann ich noch eine kleine Sache dazu sagen. Manche sind Spezialisten, manche hochbegabten Menschen, die haben dann ein Hobby, was sie sehr exzessiv betreiben. Und dann gibt's die Menschen, die immer gerne mal was Neues angucken, was Neues ausprobieren. Das machen die dann mal so ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr. Und dann haben die Struktur erkannt, wie das funktioniert. Und dann möchten die wieder was Neues machen. Also das gibt's auch, dass sie immer wieder neue Sachen ausprobieren und immer häufiger wechseln. Also auch nochmal so ein Hinweis.
Jetzt weiß ich ja, dass du die Mutter, also dass du nicht nur selbst hochbegabt bist, sondern auch die Mutter von hochbegabten Kindern bist. Und das interessiert mich natürlich, wie diskutiert man eigentlich im ganz normalen Erziehungsalltag mit hochbegabten Kindern über alltägliche Dinge?
Ja, diskutieren trifft's schon gut. Genau, das ist es. Also es hat Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Und der Vorteil ist, dass man sie relativ gut auf der Logikebene und auf der Sachebene erreichen kann. Der Nachteil ist, dass sie natürlich schon im wirklich Kleinkindalter relativ gut argumentieren können. Und dann geht das auch manchmal durch mehrere Runden. Und gelegentlich muss man dann halt einfach sagen, so, jetzt ist es aber so, weil ich bin hier die Mama und ich sage das jetzt so. Und was ich tatsächlich, bis meine Kinder 18 waren, also besonders eins meiner Kinder, da musste ich das wirklich so 2-3 Mal anwenden. Und da habe ich mich tatsächlich auf das Aufenthaltsbestimmungsrecht berufen. Und wenn ich den Joker gezogen hatte, dann wusste mein Sohn, okay, da geht nichts mehr.
Also auch Hochbegabte müssen zu ganz klassischen Erziehungsmitteln greifen.
Also da vielleicht noch zur Erklärung, also da geht es nicht darum, wo, also wir leben alle hier zusammen als Familie, aber ich wollte, dass er einen bestimmten Kurs macht oder einen bestimmten mal in eine Beratung geht, und das wollte er nicht. Und dann habe ich gesagt, so, wenn ich sage, du gehst dahin, dann gehst du dahin, weil ich habe das Aufenthaltsbestimmungsrecht und du hältst dich jetzt dort auf, zumindest physisch, ob du da jetzt mitmachst oder nicht, ist das ist dann deine Sache, aber du gehst dahin.
Ja, sehr cool. Und jetzt dann noch die dritte Frage, das ist immer meine Lieblingsfrage. Welches Buch würdest du uns denn empfehlen, was man unbedingt lesen sollte? Muss jetzt nicht zum Thema Hochbegabung sein, kann aber auch zum Thema Hochbegabung sein. Was wäre dir wichtig, wo du sagst, das muss mal jeder gelesen haben?
Ich habe das letzte Buch, ich lese leider nicht so viel. Also das ist auch wieder so ein Klischee, dass Hochbegabte alle so viel lesen. Ich falle da auch mal wieder aus der Reihe. Und das letzte Buch, was ich gelesen habe und was ich wirklich sehr beeindruckend fand, wirklich gut. Also zum einen für mich persönlich fand ich den Anfang und das Ende des Buches sehr gut. Und die Mitte fand ich für mich als Therapeutin sehr gut, also für meine Arbeit. Und das heißt, Vom Himmel auf Erden von Christoph Josef Ahrens, glaube ich, heißt er. Und da geht es um das Thema Sexualität und dass es eine Form der Kommunikation ist. Und der beschreibt so wunderbar, ohne zu bewerten, was Sexualität alles für Formen haben kann oder auch vielleicht sogar auch Auswüchse haben kann und was es als Kommunikationsform bedeutet und dass es so ein Kontinuum ist. Und dass wir, ich fand es einfach toll. Also ich finde, man sollte es lesen. Ich finde es richtig gut. Ja.
Sehr schöner Tipp. Von Himmel auf Erden, das werde ich mir merken und auf jeden Fall angucken, weil ich kenne das gar nicht und bin immer auch neugierig auf solche Bub-Tipps. Deswegen frage ich das immer. Das ist ja das Tolle, dass man da direkt was Neues bekommt.
Auch so
ja, sehr schön.
Et al., die brauchen einfach mehr Streichel- und Kuscheleinheiten und mehr Körperlichkeit und Zuwendung. Vielleicht hätten wir dann eine friedlichere Welt. Aber der Zug ist vermutlich bei denen leider abgefahren. Aber das
das befürchte ich auch.
Vielleicht, lasst uns alle mehr freundlich zueinander sein.
Genau. Aber bei Donald Trump ist es ja eigentlich ganz einfach. Den schütten wir einfach nur mit irgendwelchen Friedenspreisen zu und dann ist er happy, dann gibt er Ruhe.
Ja, wenn es so einfach wäre.
Insofern hat die FIFA da vielleicht ja nicht geschleimt, sondern eigentlich nur erkannt, wie man mit ihm richtig umzugehen hat.
Denen, ja.
Ja, genau. Sollten wir alle machen. Ja, dann das nochmal ganz kurz ein bisschen politisch zum Abschluss. Aber vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal bei dem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Ganz herzlichen Dank an meinen heutigen Gast Alexander Beran, Ärztin und Ansprechpartnerin für die Hochbegabten unter euch. Und alle Links gibt es in den Shownotes, sodass ihr euch da weiter informieren könnt oder euch auch mit Alexandra in Verbindung setzen könnt. Falls ihr glaubt, dass ihr jemand kennt oder auch bei euch selber mal nochmal sicher gehen wollt, ob da vielleicht was sein könnte in dieser Richtung. Mein Name ist Jürgen Schönthoff von Sinnstifter Kultur und meine Mission ist es ja, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten. Und ich denke, dieses Thema heute gehört auch so ein bisschen zur Sinnstiftung, weil da steckt ja ganz, ganz viel Wertschätzung dahinter. Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitenden um? Wie gehe ich mit meinen ja, auch als Mitarbeitende, wie gehe ich mit meinem Chef um, wenn ich merke, das ist irgendwie so ein komischer Typ, immer weiß der alles besser oder was weiß ich nicht, viele, viele Dinge, wo man, wir haben einige Anzeichen heute gehört, woran man erkennen kann, ob es sich vielleicht um einen hochbegabten Menschen gehört, mit dem ich da zu tun habe. Und der ist dann nicht merkwürdig, der kann auch nichts dafür. Und deswegen Wertschätzung ist da mit Sicherheit ein gutes Stichwort. Vielleicht auch mal jemand drauf aufmerksam machen und dann einfach drüber reden. Und vor allen Dingen ganz bestimmt nicht jemand dann deswegen mobben oder als Außenseiter in die Ecke drängen. Und dann sind wir nämlich auch wieder beim sinnstiftenden Unternehmertum, denn sinnstiftendes Unternehmertum bedeutet, Verantwortung zu übernehmen für die Gesellschaft, für die Umwelt, aber natürlich auch für die Menschen, mit denen man als Unternehmen immer zu tun hat. Und Unternehmen, die das machen, sind, das beweisen Studien, immer erfolgreicher. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und vielleicht sogar weiterempfehlt und selbstverständlich könnt ihr natürlich auch zu dieser Sendung wieder ein Feedback geben. Und ich sage tschüss bis zur nächsten Folge mit Gewinnen mit Sinn und ganz, ganz herzlichen Dank an dich, liebe Sascha, für dieses wirklich tolle und sehr, sehr inspirierende Gespräch.
Ja, ich danke dir auch, lieber Jürgen. Tschüss.
Ciao.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de